Gutmenschentum ohne Gott wird zur bestialischen Tierstufe. So lautet mein Thema, etwas vornehm auf Lateinisch ausgedrückt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Sein Satz eines bekannten Theologen, von dem ich nicht alles teile, Schleiermacher, aber es haben auch andere schon festgestellt und es hat sich in der Geschichte bestätigt, wo der Mensch ohne Gott den Himmel errichten möchte, wird er der Hölle den Weg bereiten. Man hat das erlebt bei allen Ideologien. Das tausendjährige Reich eines Adolf Hitler mündete in den Zweiten Weltkrieg. Die klassenlose paradiesische Gesellschaft des Kommunismus mündete in die Tötung von Millionen Menschen. Und immer wenn die Menschen versucht haben, ohne Gott das Paradies auf Erden zu errichten, mussten sie und müssen sie damit scheitern. Wer den einzig wahren Gott verdrängt aus der Zielsetzung des Friedensreiches und wer das vorwegnehmen will in frevlerischer Weise, der wird dem Antichristen den Weg bereiten. Gerade fiel mir ein Blatt in die Hände, hat mir vorhin Bruder in die Hand gedrückt, möchte ich ein bisschen was draus vorlesen zu Beginn. Sicher habt ihr das Wort schon gehört, The Great Reset. Heute ist ja alles auf Englisch, ja. Das heißt auf Deutsch, der große Neustart. Also wenn man jetzt am Computer einen Schaden hat und alles ist kaputt und dann macht man einen Neustart, haben vielleicht viele schon gemacht. Dann wird alles wieder repariert und praktisch neu programmiert und so, wie wenn nichts ist. Wie wenn keine Inflation ist jetzt in der Gesellschaft, wie wenn keine Umweltzerstörung ist, keine Corona-Krise und so weiter. Und die Staatsverschuldung, alles wird aufgehoben durch den großen Neustart. So stellen sich die Menschen vor. Etwa im Plan eines Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, wo die Mächtigen dieser Welt, auch die deutsche Kanzlerin und die nächste Kanzlerin wahrscheinlich auch, Baerbock, vermutlich vielleicht auch Lasch, vielleicht jemand Lasches, wie auch immer, dorthin reisen, egal wer das ist, aber es sind nur solche, die auch konform sind bei diesen Kreisen. Andere haben so gut wie keine Chance, wenn doch, wenn eine Panne ist, so wie in den USA vor ein paar Jahren, dann werden die so schnell wie möglich wieder abgesetzt. Ja, bei mir muss man auch immer ein bisschen zwischen den Zeilen hören. Ich kann ja nicht alles öffentlich sagen, was ich denke. Und es gab ja kürzlich auch eine Umfrage, dass fast die Hälfte der Deutschen inzwischen der Meinung ist, dass wir keine Meinungsfreiheit mehr haben in unserem Land, dass man nicht mehr frei äußern darf, was man so denkt, zum Beispiel zur Corona-Krise, zur Umweltkrise, zur Klimaerwärmung. Wir haben auch Opfer hier unter uns. Also es gibt Leute, die auch da zu kämpfen haben mit Berufsverbot, wenn sie sich zum Beispiel jetzt nicht impfen lassen und so weiter und so fort. Also es sieht, wie weit wir schon gekommen sind. Und in diesem Flyer, The Great Reset, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen, das hieß früher Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen, ich war da eine Zeit lang, 10 Jahre lang angestellt, als Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter, jetzt nicht mehr, aber bringen immer noch gute Sachen raus, sage ich mal so, vielleicht sogar noch bessere jetzt, wie auch immer. Nein, sagt jemand. Die unter der Überschrift The Great Reset, eine Verschwörungstheorie, Fragezeichen, schreiben sie, dass schon der altgriechische Philosoph Platon in seinem Buch Politeia der Staat das ideale Staatswesen beschrieben hat, was aber auch nicht funktioniert hat. Ein Stück weit in der Demokratie, immerhin, ist das kleinstmögliche Übel, schlimmer wäre eine Diktatur. Dann Utopia, Thomas Morus, 1478 bis 1535, wollte in seinem Buch Utopia den Idealstaat formulieren, aber auch das blieb ein Wunschtraum. Und dann kamen eben Karl Marx und Friedrich Engels, haben im Kommunistischen Manifest die klassenlose Gesellschaft beschrieben, die dann in ein Massaker von Abermillionen Todesopfern gemündet ist. Hat bis heute nicht funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Und jetzt kommt der moderne Great Reset. Und das hat jetzt den gesamten Globus im Blick, die ganze Welt. Deshalb müssen auch alle Staaten mitmachen. Und da, wo sie nicht mitmachen, werden die Regierungen ausgetauscht oder die Präsidenten. Es sind einige jetzt gestorben in Afrika, die nicht mitmachen wollten. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Zufall, großer Zufall, alle gleichzeitig gestorben im gleichen Jahr. Also die wollten da nicht mitmachen bei den ganzen Corona-Maßnahmen. Also das war schon sehr auffallend. Und es sind also aber konforme Präsidenten an der Stelle. Also es muss eine weltweite Erscheinung sein, eine weltweite Bewegung. Und vorangetrieben, ich zitiere jetzt hier ein bisschen aus diesem Fallblatt, wird die Idee des Great Reset von dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, World Economic Forum, WEF. Und mit im Boot sitzen zahlreiche global agierende Konzerne, auch die EU, Europäische Union, die UNO, United Nations Organization und die Weltgesundheitsorganisation WHO, jetzt besonders wichtig bei der Corona-Pandemie. Und mit besonderem Einfluss auch die Bill und Melinda Gates Stiftung. Die sind jetzt geschieden. Ich weiß nicht, ob es den Namen weiterhin so tragen wird. Vielleicht Bill Gates Stiftung in Zukunft, wie auch immer. Jedenfalls, das sind die führenden Global Players und auch viele anderen. Wir wissen auch die großen Big Tech Plattformen, Twitter und Google und so weiter. Die können ja heute alles sperren, was nicht passt, auch YouTube. Aber natürlich unter dem Druck der Regierenden, die ihnen vorschreiben, was eben zensiert werden muss. Kritiker des Great Reset werden abgetan als Verschwörungstheoretiker, ein diskreditierender Begriff, um eben Kritiker mundtot zu machen. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien und Sachen, die total an den Haaren herbeigezogen sind, ist ganz klar. Ich bin auch sehr gründlich im Prüfen, bevor ich was sage, beobachte die Dinge erst eine Zeit, ob sich wirklich so erfüllt, wie solche Leute oft auch beschreiben. Auch mit der Impfung müssen wir abwarten, wie sich das auswirkt. Ich beobachte die Geimpften, wie sie sich entwickeln, ob da noch was auftritt und wie auch immer. Es ist sehr spannend, aber ich selber möchte kein Versuchskaninchen sein mit dieser genetischen Impfung. Es ist ja zum ersten Mal ein genetischer Eingriff, also ins Erbgut, und das gab es also noch nie. Ich bin auch geimpft, aber gegen Tetanus, Kinderlähmung und so weiter, die üblichen Kinderkrankheiten. Aber jetzt hat man eine ganz neue Art von Impfung bzw. genetischer Programmierung erfunden. Natürlich genial, vielleicht funktioniert es auch, wir wissen es nicht, müssen abwarten, wie groß der Schaden und wie groß der Nutzen ist. Ich bin da jetzt ganz vorsichtig. Das Weltwirtschaftsforum wurde 1971 gegründet von dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab. Ich weiß nicht, ob er ein Schwab ist, der heißt nur so. Als private, gemeinnützige Stiftung. Ist also ein privater Verein, der die Mächtigen dieser Welt einlädt. Jedes Jahr nach Davos in der schönen Schweiz, wunderbare Gegend. Und die Arbeit des WEF wird finanziert von schätzungsweise circa 1000 Mitgliedsunternehmen, also von den einflussreichen wirtschaftlichen Konzernen. Und das Ziel, ich zitiere jetzt wörtlich, sonst rede ich heute Abend noch, aus diesem Flyer, The Great Reset, ich zitiere jetzt wörtlich, weil es um die neue paradiesische ökosozialistische Welt geht, muss man zuerst die alte Welt mit ihren Strukturen abbrechen, ähnlich der Sanierung eines Altbaus, wo ja auch zunächst die alte Bausubstanz eingerissen werden muss. Dieser weltweite Abbruch geschieht momentan im Zuge von Corona durch einen herbeigeführten epochalen Wirtschaftszusammenbruch. Einhergehen dürfte eine Inflation und die Abschaffung des Bargeldes. Dann kann es an den Wiederaufbau gehen. Wir merken das auch, wir sanieren auch gerade bei uns was und da brauchen wir Holz und die Holzpreise sind jetzt schon um fast die Hälfte gestiegen und auch anderes ist rasant steigen, am Steigen Kupferdrähte und so weiter, ihr werdet sehen, also diese Dinge schreiten jetzt auch fort. Dann wird hier von der AG Weltanschauungsfragen aufgelistet, was die wichtigen Ziele des Great Reset sind. Wir haben das sehr schön zusammengefasst, deshalb lese ich es jetzt einfach vor, um der Zeit halber. Die Abschaffung der Nationalstaaten und der nationalen Identität der Völker. Das Ziel ist der eine Weltstaat mit einer Weltregierung. Kennen wir ja aus der Bibel, wir kommen darauf noch gleich zurück. Dann weiter, die Durchmischung von Völkern und Kulturen. Daher die großen künstlich gestarteten weltweiten Wanderbewegungen, die ganzen Migrationsbewegungen, seit 2015 ganz besonders ausgeprägt. Also es muss alles vermischt werden, damit es eine Menschheit gibt praktisch, ohne identitäre Eigenschaften oder Nationalstaaten oder Grenzen oder ähnliches. Weiter sind ja auch positive oder positiv klingende Ziele, etwa die Abschaffung der Armut, Ausgleich zwischen Arm und Reich. Sozialismus ist ja auch die Gleichmachungsideologie, auch wenn Unterschiede da sind zwischen den Menschen, auch bei den Geschlechtern, das ist gleich das Nächste. Die Durchsetzung der Gender-Ideologie, um die familiären Strukturen zu zerbrechen und ganz neu zu gestalten. Dann in die Rettung in Anführungsstrichen des Weltklimas durch eine Energiewende. Ist ja nicht alles falsch. Wir lassen uns auch Sonnenkollektoren bauen. Das ist natürlich mehr autark, aber es wird wahrscheinlich nicht ausreichen in Spitzenzeiten. Man muss da verschiedene Energieformen nehmen. Aber man macht es auch hier sehr einseitig. Dann weltweit agieren die Wirtschaftskonzerne, die die wirtschaftlichen Strukturen und den Warenverkehr bestimmen. Es geht also immer mehr zur Zentralisierung hin, zu den großen Konzernen. Die kleinen, der Mittelstand, das wird jetzt kaputt gemacht durch monatelange Schließungen etc. Und dann, das ist besonders, muss man schon sagen, teuflisch, die Reduzierung der Weltbevölkerung. Die Förderung von Abtreibungen und Sterilisation, und ich ergänze, auch durch die sogenannte Homo-Ehe wird ja die Bevölkerung reduziert. Und durch die jetzt auch offiziell in Deutschland erlaubte Euthanasie, aktive Sterbehilfe, wird sie reduziert. Und natürlich auch durch Pandemien und eventuell auch durch, ja, das sage ich jetzt lieber nicht, durch Maßnahmen, die vielleicht gar nicht so gut sind gegen die Pandemien. Dann weiter die Ausrottung von schlimmen Krankheiten durch weltweite Impfprogramme, so lautet das positive Ziel der WHO. Und dann auch, ich zitiere jetzt vorsichtig, ganz bewusst wörtlich und sage dazu nichts weiter, die AG Welt schreibt hier, durch die weltweite Impfung von 7 Milliarden Menschen und nachfolgend irgendwann die Einbringung eines Farbcodes, Kristalle im Nanobereich in den Körper zur Totalüberwachung jedes einzelnen Menschen. Und schließlich die Erschaffung eines neuen Menschen, der durch allumfassende Überwachung lenkbar und den Herrschenden gehorsam ist. Das sind dann die sogenannten Cyborgs, also Mischungen aus Mensch und Roboter, wo man ja schon dabei ist, einen neuen Menschen zu züchten, der auch nicht mehr stirbt, wo seine Gehirnfrequenzen auf Computer übertragen werden und so weiter und so fort. Die AG Welt schließt mit dem Hinweis, ich zitiere, die angestrebte Totalüberwachung im großen Neustart des WEF, World Economic Forums, ist ein Schritt hin auf den in der Bibel tatsächlich angekündigten Welteinheitsstaat, auf die Herrschaft des Antichristen, Offenbarung 13, dem sich alle zu unterwerfen haben, wer es nicht tut, verliert seine materielle Lebensgrundlage. Die Gender-Ideologie des vom WEF angestrebten Great Reset ist ein direkter Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, also Mann und Frau. Und sie sagen noch zu Recht, dass nur Gott seine neue Welt errichten wird, nicht der Mensch. Wo der Mensch es versucht, den Himmel auf Erden zu richten, wird die Hölle das Ergebnis sein. Das heißt, es wird auch Christenverfolgung bringen für alle die, die die Bibel ernst nehmen und sagen, wir können da nicht mehr mitmachen. Irgendwo ist eine Grenze erreicht, wo wir sagen müssen, nein, bis hierher und nicht weiter. Für manche ist die Grenze jetzt schon erreicht. Siehe ein Redner, der jetzt nicht hier ist zum Beispiel. Für andere müssen wir sagen, ja, wenn sie noch mehr uns Einschränkungen bringen als Christen, dann müssen wir uns trotzdem versammeln. Wir müssen trotzdem wieder singen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich habe viele Vorträge in den letzten Monaten gehalten über die Frage, wie weit kann der Gehorsam gegenüber der Regierung gehen. Ja, und dann haben wir jetzt den Propheten Daniel. Der Prophet Daniel, ich habe ja einen Kommentar drüber geschrieben, ein Exemplar liegt draußen noch. Ich kann jetzt nur weniges drüber sagen. Der ist ja ein ganz besonderer Mensch. Er ist auch nicht perfekt, aber er ist ein Mensch, der in Demut gewandelt ist, der treu zu Gott gebetet hat, das wird uns im Buch Daniel überliefert, der den Glauben an den einzig wahren Gott, Yahweh, nicht abgeschworen hat, der lieber in die Löwengrube ging, als auf das Gebet zu verzichten. Genauso seine drei Freunde, die in den Feuerofen gingen, weil sie sich nicht gebeugt haben vor dem Götzenbild, das Nebukadnezar aufstellen ließ. Und diesem Daniel wurden Dinge offenbart, gewaltiger geht es praktisch kaum noch im Alten Testament und auch im Neuen Testament, natürlich der Herr Jesus ist unendlich größer als Sohn Gottes. Aber Daniel ist einer der größten, der gewaltigsten und der ja weitsichtigsten Propheten. Weil was ihm geoffenbart wurde, das bezieht sich wirklich bis zur absoluten Vollendung. Genauer wie auch bei Jesaja und bei Johannes im Neuen Testament. Er hat den Einblick bis zur Aufrichtung des neuen Himmels, der neuen Erde bekommen. Und zwar beginnend mit der Zeit, in der er lebte, in dieser Zeit im 6. Jahrhundert vor Christus. Er hat ja zwei große Weltreiche miterlebt. Das babylonische Weltreich und dessen Untergang, Belsazar, dieser Kronprinz, der damals herrschte, und vorher Nebukadnezar, der diesen Traum hatte von dem großen Standbild, darauf komme ich gleich zu sprechen, und dann auch noch Kyros, das medo-persische Reich, die Medo-Perser, die Babylonier besiegt haben. Und in Kapitel 2 wird ja beschrieben, dazu aus nur einige Verse, wie Nebukadnezar eben diesen Traum hat. Ich hoffe, ihr kennt es. Und aber diesen Traum, den offenbart er nicht seinen Weisen. Er möchte sie testen. Einen Traum zu deuten, ist ja keine Kunst. Aber wenn die ihm sagen, was er geträumt hat, dann ist es wirklich eine Kunst, ja, dann eine Offenbarung der Götter, wie er denkt, und aber in Wirklichkeit des einen wahren Gottes. Es gibt nicht viele Götter, nicht die vielen Götter, sondern nur einen Gott. Und nun allein Daniel nach intensivem Gebet bekommt den Traum geoffenbart, was der König geträumt hat und auch was dieser Traum bedeutet. Und er hat gesehen ein Standbild. Ich lese mal ab Vers 31. Daniel 2 ab Vers 31. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber und sein Bauch und seine Lenden aus Erz. Seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmerte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Es wird auch gleich erklärt danach, dass das Weltreiche sind. Weltreiche beginnen mit dem Babylonischen Reich bis hin zum wiedererstandenen Römischen Reich, in dem wir, oh Schreck, heute leben. Heute leben. Wir sehen das an der Politik der EU. Ich komme da auch noch zu sprechen. Und deshalb gleich die Deutung ab Vers 36. Das ist der Traum, nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Stärke und gegeben hat. Und so weiter. Und dann heißt es, du bist das Haupt aus Gold. Vers 39, nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehen gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird, aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und dann heißt es noch weiter, es wird zum Teil stark, zum Teil zerbrechlich sein. Sie werden sich vermischen mit Menschensamen, aber doch nicht aneinander haften. Und dann am Ende wird aber der König der Könige sein Königreich aufrichten, das ewig bleibt. Das ist dieser Stein, der Messias, der kommen wird und allen Weltreichen dieser Erde ein Ende macht. Und nun, wir wissen ja, hier wird beschrieben, es gab noch mehr Weltreiche, vorher schon das ägyptische Weltreich, das assyrische. Aber hier zur Zeit von Daniel und Nebukadnezar war es eben das babylonische. Und deshalb wird hier beschrieben, das Haupt, Babylon, dann der Brustbereich mit den zwei Armen, die Meder und die Perser, diese zwei, die zusammenkamen, Meder und Perser. Und dann eben die Lenden, das ist Alexander der Große. Das ist auch ein Reich gewesen, das sich sehr weit ausgedehnt hat bis zum Indus. Deshalb heißt es ja weltweit, die damals bekannte Welt umfasst hat, fast ganz. Und dann eben das Römische Reich, das aber untergeht, eine Wunde hat, gemäß Offenbarung 13, und am Ende wieder aufersteht. Ja, und jetzt, hier ist es ja in Daniel 2 wunderbar humanistisch dargestellt. Humanum heißt ja das Menschliche, Homo, der Mensch. Die gleiche Wortstamm, Homo, Hominis oder Humanum, ist immer der Mensch, das Gutmenschentum. Und wisst ihr, wie die Zeitschrift, eine führende Zeitschrift der Freimaurerei heißt? Humanitas, Menschlichkeit, das Gutmenschentum. Und hier wird es nun dargestellt in Gestalt einer Menschenfigur. So wie man viele Standbilder gesehen hat von Herrschern, von Königen, von Hitler, von Stalin, von Lenin, von, wie heißt jetzt der Herrscher, Kim Il-sung oder so ähnlich, das wechselt ja auch immer. Ihr merkt, die kommen, die gehen, dann gibt es wieder neue Namen und dann stellt man sich wieder Standbilder auf. Von Merkel habe ich jetzt aber noch keins gesehen. Doch, im Wachsfigurenkabinett in Berlin steht die Frau Merkel und ich hätte sie fast mal gestürzt. Ich stand mal neben dieser Wachsfigur, bin aus Versehen dran gestoßen und da hat die angefangen zu schwanken. Meine Frau hat gesagt, pass auf, dass es nicht umfällt. Das würde 10.000 Euro Strafe kosten, wenn ihr eine Figur umkippt. Ja. Also ich hätte fast Merkel gestürzt, ja. Aber nur die Wachsfigur. Ja, Spaß beiseite. Also, ich konnte mir jetzt nicht verkneifen, mal ein bisschen wach zu halten um diese Zeit, ja, 17 Uhr fast. Also okay, jedenfalls, aber was Tatsache ist, diese ganzen Standbilder, die da stehen, die, wenn das Regime wechselt, dann wird es gestürzt. Ich weiß noch, als die Grenzen aufgingen zur DDR, ja, da war doch alles in kürzester Zeit weggeräumt. Außer in Golmreutstadt. Wisst ihr, wie das heißt noch heute? Chemnitz. Ist jemand aus Sachsen hier? Ich war kürzlich dort bei der Endzeitkonferenz Sachsen. Sachsen sind übrigens sehr helle und sehr mutig. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Kann ich euch nachher im Gespräch erklären, was ich damit meine, auch in der Corona-Zeit. Die Sachsen sind helle. Und jedenfalls, aber in Karl-Marx-Stadt, weil es ein Kulturdenkmal ist, hat man diesen Karl-Marx-Kopf noch stehen lassen. Da, der steht immer noch. Ich habe mich auch fotografieren lassen von dem Karl-Marx-Kopf. Ja, aber okay. Das steht da noch. Aber wenn man weiß, wie viel Blut da geflossen ist infolge des Marxismus, Leninismus, vor allem des Stalinismus, dann kann man sich nur wundern, dass heute sich noch welche diese Standbilder oder Bilder aufhängen. Es gibt auch heute noch Altkommunisten, die sich sogar an Stalin aufhängen. Ich habe kürzlich, da war ich in der Wohnung bei jemandem, da habe ich das gesehen. Ich konnte also nicht fassen, dass man sich das heute noch aufhängt. Und ja, okay, also jedenfalls diese Geister, die ich rief, vieles ist immer noch nicht ausgestorben. Aber also Hitler-Statue habe ich jetzt keine mehr gesehen in Deutschland. Also es ist wirklich vergangen. Aber heute steht vor dem Straßburger Europaparlament die Gender-Statue mit zwei ungeschlechtlichen Menschen, die ineinander verschlungen sind. Auf meinem Buch habe ich es abgebildet hier. Das ist die neue Gender-Ideologie. Ja, EU-Superstaat, Vatikan und neue Weltordnung. Da haben wir diesen Turm von Babel nachgebaut hier in Straßburg. Und davor, hier klein zu sehen, diese zwei kopulierenden, geschlechtslosen Figuren. Mit großem Becken und keiner Brust. Ja. Also Mann und Frau hier so vermischt und aufgelöst. Das nur nebenbei dazu. Übrigens, ich habe jetzt gerade gelesen, in der DIA glaube ich war es, dass nur 63 Personen in Deutschland bei 80 Millionen Bevölkerung sich als divers haben eintragen lassen. Und jetzt muss man überall schreiben, MWD, wäre das freiwillig, man muss nicht. Aber steht fast überall in Stellenanzeigen, MWD, gerade mal 63 haben sich als D, als divers eintragen lassen. Und da wird so ein Zirkus gemacht. Und ich habe bisher nur Männer oder Frauen kennengelernt. Also divers habe ich noch keinen einzigen getroffen, vielleicht ihr mal, aber ich lebe jetzt auch schon über 60 Jahre. Nun ja, das ist ein anderes Thema. Doch einmal kam eine Frau, die gesagt hat, sie sei ein Mann, aber ich habe gesehen, dass eine Frau ist. Aber okay, lassen wir das Thema. So, jetzt also Daniel 2. Also was ich damit sagen wollte, hier ein Menschenstandbild. Schön, humanistisch, wunderbar anzusehen. Aber wie schnell werden die alle gestürzt, diese Reiche. Und jetzt kommen wir zu Daniel 7. Und deshalb das Thema Humanität ohne Gott, ohne Divinität, wird zur Bestialität. Jetzt nämlich, etwa 50 Jahre später, ist das Daniel 7 offenbart worden. Bei Daniel 2 war ja Daniel ein junger Mann, vielleicht so um die 18 Jahre alt. Jetzt ist er um die 70. Ja, bei Daniel ist der Zeit von Belsazar. Und bei Kyros ist er über 80. Muss man einfach mal wissen, über welche Zeiträume sich das Buch Daniel erstreckt. Und da hat ihm Gott, der Herr, noch einen viel tieferen Einblick geschenkt, als zur Zeit, wo er ein Jüngling war. Und jetzt sieht er nämlich das wahre Wesen hinter dieser Humanität, hinter diesem Humanismus, hinter diesem Gutmenschentum dieses Standbildes. Jetzt sieht er die Raubtiere dahinter, die Bestialität, auch des Römischen Reiches, auch der EU, in der wir jetzt leben. Und das haben wir ja gerade die letzten Tage wieder erlebt. Diese Bestialität, die sich so schön sogar mit dem Regenbogen decken will, das biblische Symbol missbraucht für das Gegenteil davon. Das waren ja gerade die Dinge, die Sintflut herbeigeführt hatten, was man jetzt als die Werte der EU proklamiert. Das ist ja unglaublich, ja, wie das alles verdreht wird ins Gegenteil. Gestern hat der Bruder Graser zu Recht gesagt, das, wofür man noch vor 50, 60 Jahren ins Gefängnis kam, das ist jetzt, sind jetzt die Grundwerte der EU und wer was dagegen sagt, der kommt heute ins Gefängnis. Ja, hat sich denn jetzt das Recht so geändert in kürzester Zeit? Mein Maßstab ist immer noch die Heilige Schrift. Und wenn man daran festhält, dann kann man nicht verwirrt werden und verdreht werden. Ich hoffe, unser aller Maßstab ist hier allein Gottes Wort, die Bibel. Egal wie die Gesetze sich ändern, wir müssen Gott, wenn es um solche Dinge geht, die eindeutig gegen die Bibel stehen, dann müssen wir wie die Apostel Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in Daniel 7 lesen wir jetzt, ich kann jetzt auch nicht alles lesen, es ist ein langes Kapitel, dass Daniel einen Traum hat zur Zeit Belsazars, des König von Babel. Also das war etwa um 548 vor Christus. wo er circa 70 Jahre alt ist. Und er schrieb den Traum sogleich auf, und das ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Das sind also die Himmelsrichtungen aus allen Richtungen, jetzt das Meer, das tobt, das Mittelmeer, aber auch das Völkermeer, symbolisch. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Das ist das erste Tier, Löwe und Adlerflügel. Und das steht eindeutig für die Großmacht Babylon, entsprechend dem goldenen Haupt. Ein Löwe, der König der Tiere, auch der Raubtiere, diese Großkatzen, die oft sehr aggressiv sind, wobei nachher der Leopard oder Panther, je nach Übersetzung, noch viel aggressiver und gefährlicher ist als ein Löwe. Aber der Löwe ist sehr mächtig. Und das war die Großmacht Babylon, Adlerflügel. Das steht auch für seine Geschwindigkeit, mit der er auch die Welt damals erobert hat. Adler, auch ein Wappentier für viele Reiche, auch im Deutschen Reich, den Adler und auch in USA, ich glaube der Seeadler. Also Adler ist häufig verbreitet für Macht. Und dann wurden die Flügel aufgerissen, ein Hinweis auf die Entmachtung von Babylon. Es wurde von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf die Füße gestellt, ein menschliches Herz. Das heißt, es ist kein Reich, das Gott praktisch lenken würde. Es ist nicht das Reich des Messias, sondern es ist ein von Menschen gemachtes Reich, das aber als Gerichtsrute Gottes eingesetzt wurde über Jerusalem damals, als sie Jerusalem erobert haben. Gott hat es eingesetzt und zugelassen, wie auch vorher schon die Assyrer als Zuchtrute. Dieses babylonische Weltreich, also die damals bekannte Welt im großen Bereich, das bestand ca. 85 Jahre von 625 vor Christus bis 538 vor Christus. Dann das zweite Tier. Das steht in Vers 5. Könnt gern mitlesen. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Der Bär, das ist das Medo-Persische Reich, nur auf einer Seite aufgerichtet, heißt, dass die eine Seite stärker ist. Das waren die Perser. Die Meder waren der schwächere Teil. Ja, und die Symbolik ist sehr interessant. Und die eine aufgerichtete Seite sind die stärkeren Perser. Natürlich gibt es auch andere Deutungen. Ich sage einfach mal die klassische Deutung, die ich auch vertrete. Und es hatte drei Rippen in seinem Maul, Gefräßigkeit. Das heißt, viel Fleisch. Das sind besiegte Völker gemeint mit diesen drei Rippen. Es hat die Völker besiegt, vor allem eben Babylon, aber auch andere Reiche, auch Ägypten und weiteres, die Assyrer und so weiter. Das sind alles besiegte Völker. Und diese drei Rippen stehen eben gerade für diese großen Besiegten. Also wir sehen, ein Reich frisst das andere. Wir haben ja auch in der Gegenwart noch den Kalten Krieg gehabt und wir haben ja so dieses Gleichgewicht der Mächte, diese Atomraketen. Ja, also wenn das eine könnte, würde es auch das andere besiegen heutzutage. Es gibt ja mehrere Großmächte. Eine sehr spannende Zeit, sehr instabil. Aber auch schon damals. Und dann kam das dritte Tier. Vers 6, danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Manchmal wird auch übersetzt ein Leopard. Sehr schnell, ja, dieses Tier, sehr geschmeidig. Das hatte vier Vogelflügel, das steht für Geschwindigkeit. Und zwar auf seinem Rücken. Und vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Das steht nach der klassischen Deutung für Alexander den Großen. Und der starb ja sehr jung. Er kam bis zum Indus, bis Indien, mit seinen Eroberungszügen in kürzester Zeit, ich glaube circa 10 Jahre, er starb dann mit 32 oder 33 Jahren im Jahr 323 vor Christus und hat praktisch von Europa über Afrika bis nach Indien sämtliche Reiche erobert. Also unglaublich, was dieser Mann mit seinem Heer geleistet hat. Als er starb, haben dann vier Generäle sich sein Reich aufgeteilt, deshalb diese vier Köpfe. Und das sind die sogenannten Diadochen. Der erste hieß Kassander und herrschte über Mazedonien und Griechenland, also was man heute so als den griechischen Machtbereich auch noch sieht. Der zweite hieß Lysimachos und er hielt Thrakien und Kleinasien, das Gebiet der heutigen Türkei. Der dritte General mit Namen Seleukos bekam Syrien und Mesopotamien, das Zweistromland, Irak-Iran-Gebiet auch und Syrien. Und Ptolemäus, der vierte Herrscher, erhielt Ägypten. Und nun haben wir ja in Daniel 11 immer wieder den Kampf zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens, prophetisch bis ins Detail vorausgesagt. Sehr spannendes Kapitel, detaillierte Prophetie. Und der König des Nordens, das sind also die Seleukiden, die von Syrien, Mesopotamien aus agieren. Und der König des Südens, das sind die Ptolemäer, Ptolemäus und seine Nachfolger dann, die von Ägypten aus Machteroberungen betrieben haben. Ja, und jetzt kommt das Vierte Reich, das uns besonders interessiert. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. Und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Gehen wir gleich zur Deutung. Und zwar, jetzt überspringen wir diese schöne Stelle von dem Menschensohn. Wenn die Zeit reicht, werde ich im Schluss darauf eingehen, auf diese Beschreibung Gottes und seines Sohnes. Die Deutung kommt dann im Kapitel 7 weiter hinten ab Vers 15. Ich, Daniel, wurde in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und er bat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Vers 17. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige sich aus der Erde erheben werden. Also Könige stehen auch für Reiche. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja bis in alle Ewigkeit. Das ist dieser Stein ohne Zutun von Menschenhänden aus Daniel 2, der alle diese Reiche, der dieses Standbild zertrümmert. Weiter geht's. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier. Das ist besonders von Interesse, das vierte Tier. Deshalb lese ich jetzt die Deutung, die im Buch Daniel selber steht. Das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das emporstieg und von vor dem 3 ausfiel, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn, ich sage es gleich schon mal, das ist der Antichrist, ja, dass euch nicht so rätselt hier. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. So ähnlich wie die 3 Rücken, die dann von Medo-Persern gefressen wurden. Das wird sich alles in gewisser Weise global wiederholen am Ende. Weiter, Vers 25, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Zeiten. Ihr merkt, wie viele Parallelen zur Offenbarung sich hier finden. Offenbarung Johannes. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Und dann wird das Reich dem Herrn gegeben werden. Ich habe ein bisschen gekürzt. Also was lesen wir hier über dieses vierte Reich? Das vierte Reich ist das Reich, das bis heute besteht, das nach dem griechischen Weltreich kam und es kann dann nur ein Reich sein. Das kam nach dem griechischen Weltreich eines Alexander dem Großen 168 vor Christus. Nach dem Sieg über Griechenland begründet kam das Römische Reich. Römische Reich, ja. Da sind sich fast alle bibeltreuen Ausleger einig. Es geht hier um das Römische Reich. Und das hat sich dann später aufgeteilt in Ost- und Westrom. Es bestand bis 476 nach Christus, dann teilte es sich in Ost- und Westrom, war dann geschwächt. Aber es bestand immer weiter in Gestalt etwa der römisch-katholischen Kirche. Denn der Papst trägt auch den Titel Pontifex Maximus, den vorher der Kaiser getragen hatte. Das heißt, oberster Priester oder Brückenbauer, Pontifex heißt wörtlicher Brückenbauen, Pons die Brücke, Faciens machend oder bauend. Und Maximus ist der allergrößte lateinisch. Und also die katholische Kirche und das Kaisertum. Die Kaiser in Europa trugen ja immer wieder den Titel Kaiser über das heilige römische Reich deutscher Nation. So etwa Karl der Große, der um 800 gekrönt wurde. Ich glaube, es war in Aachen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Kaiserstadt Aachen. Und nun ging ja dieses Reich doch immer wieder unter, wurde aber immer wieder versucht zu beleben. Und am Ende der Tage, heißt es, wird es auferstehen. Und zwar deutlich diese Stelle in Offenbarung 13, darauf kommen wir ja morgen Abend, da mache ich Fortsetzung mit Offenbarung 13 und 17, die Wunde des Tieres, die heilen wird. Deshalb will ich jetzt auch nicht alles vorwegnehmen. Das kann man sehen, dass bei einer Person, dass das Opfer Jesu nachgeahmt wird, die Kreuzigung auf Golgatha, die zu unserer Erlösung gedient hat, das wird der Antichrist nachahmen und sagen, guck mal, ich bin auch einer, der wiederbelebt wird, der an sich tot war, aber noch nicht ganz tot. Denn Satan kann nicht neues Leben erschaffen. Aber er ahmt also die Passion Jesu nach und genesst wunderbar von einer Wunde. Das könnte passieren. Aber auch symbolisch auf dieses Reich, dass es untergeht und am Ende wieder aufersteht. Und so sind viele Ausleger, dass eben dieses Reich praktisch untergeht und wieder aufersteht in Gestalt der Europäischen Union, und es waren ja auch die römischen Verträge, die in den 50er Jahren konstitutiv waren und auch unter der Papststatue dieses Inquisitionspapstes Innozenz wurden wichtige Dokumente für die Europäische Union unterschrieben in den letzten Jahrzehnten. Die Europäische Union wurde initiiert von den Vertretern der Pan-Europa-Union, deren Vorsitzender jahrzehntelang der Kaisernachkomme Otto von Habsburg war. Er ist inzwischen verstorben und der Gründer der Paneuropa-Union war der Hochgrad-Freimaurer Graf Kuttenhof Kalergi und er schrieb schon in den 20er Jahren, gleich nach dem Ersten Weltkrieg, die Schrift Paneuropa. Ich habe die mal gelesen. Das ist eine interessante Idee. Es darf nie mehr Krieg sein. Alle müssen zusammenwachsen. Wir müssen mit einer Stimme reden. Es soll ein Friedensreich sein. Ja, und die Aufhebung der Unterschiede, also Sozialismus und auch der religiösen Unterschiede und so weiter. Und diese freimaurischen Kräfte wollen nicht ruhen, bis die Vereinigten Staaten von Europa entstanden sind und schließlich als Endziel die Globalisierung und die Vereinigung der ganzen Welt ausgerufen sein wird. The Great Reset, um auf den Anfang zurückzukommen, der große Neustart. Und offenbar ist man jetzt dem Ziel doch einen großen Schritt näher gekommen. Und ich vermute auch, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt haben, immer weitergehen, weil es so schön ist, viel Macht in den Händen zu haben. Heute habe ich in die Zeitung geschaut, ich habe sie leider jetzt nicht hier, bitte nicht wegwerfen. Da steht tatsächlich drin, dass die Maßnahmen jetzt schon geplant werden, sie massiv zu verschärfen. Wie ist das Stichwort, was ich euch vorhin gelesen habe? Man will also, ja, ihr müsst mal holen, da steht also ganz massiv sogar in der Zeitung, was jetzt unser Ministerpräsident noch für schärfere Maßnahmen schon plant jetzt für den nächsten Lockdown. Massive Einschränkung der Grundrechte und so weiter. Das steht jetzt sogar schon in der weltlichen Tageszeitung zu lesen. Das dient alles dazu, auszuloten, wie weit man auch mit diktatorischen Maßnahmen gehen kann, mit einem vordergründig guten Anliegen, wollen wir natürlich auch gar nicht bestreiten. Aber man kann fast sagen, vielleicht ein bisschen böse gesagt, dieses Virus, so schlimm es jetzt auch ist oder auch nicht, ist ja umstritten, aber es kam genau rechtzeitig, um diese Maßnahmen jetzt einzuleiten und zu sehen, wie weit man die Menschen hier einschränken kann in ihrer Bewegungs- und Lebensfreiheit. Es ist schon sehr massiv, was wir jetzt erleben. Es gab es noch nicht mal im Zweiten Weltkrieg, diese Einschränkungen. Zum Beispiel Verbot von Gottesdiensten. Das hat Hitler noch nicht mal gewagt, damals zu machen, aber jetzt ein kleines Virus oder was damit zusammenhängt, das hat es wirklich bewirkt. Wir haben da auch mitgemacht, weil wir dachten, die Pest ist ausgebrochen. Als wir dann gemerkt haben, dass es gar nicht so was gravierend ist, bei 0, noch was Prozent Todesrate, dann haben wir gesagt, also wir werden offen lassen, solange es geht, die Versammlungen. Auf keinen Fall schließen, ist der absolut falsche Weg. Ja, jedenfalls seit dem 1. Dezember 2009 leben wir im wiedererstandenen Römischen Reich. So sehen es viele Ausleger und auch ich selber. Denn am 1. Dezember 2009 wurden in Portugal die Lissabonner Verträge unterzeichnet. Und da sind die Grundwerte der Europäischen Union definiert worden. Da kommt Gott nicht vor. Sogar der Papst hat versucht, obwohl ich jetzt nicht alles teile, was Rom sagt, im Gegenteil, aber sogar der Papst damals hat versucht, dass wenigstens ein Gottesbezug in die europäische Verfassung, es ist ja keine Verfassung, denn die Franzosen und Niederländer haben sie abgelehnt. Deshalb musste man das ganze Ding umbenennen in Reformvertrag. Wir haben keine Verfassung, das ist ein Reformvertrag in der EU. Also es ist nicht so viel wert wie eine Verfassung. Aber nichtsdestotrotz, die Leute verstehen den Unterschied oft gar nicht. Und deshalb wird es trotzdem akzeptiert von den meisten, diese Lissabonner Verträge. Ich habe aber in meinem Buch über die EU das alles ja entlarvt und aufgedeckt und zitiert. Jedenfalls, da hat man als Grundwerte der Union definiert, zum Beispiel die Antidiskriminierung, die Toleranz, die Vielfalt. Das, was man jetzt sagt, ihr müsst die Transgender-Menschen akzeptieren, ihr dürft nichts gegen homosexuelle Beziehungen sagen, ihr müsst die Gender-Ideologie akzeptieren. Das wurde als Grundwerte der Europäischen Union im Stammbuch geschrieben. Kein Gottesbezug, kein Kreuz vor dem Europaparlament, sondern diese Gender-Figuren und all dieses. Und jetzt habe ich gerade gehört, ich höre ja kaum noch Radio und Fernsehen, schon gar nicht, da wird jetzt auch in den Nachrichten schon gendermäßig gesprochen. Die BürgerInnen, wird gesagt. Nicht mehr Bürgerinnen und Bürger, sondern oft schon BürgerInnen mit Pause. Das sind dann alle Geschlechter, 60 oder wie viele enthalten. Also ich kenne bisher immer nur noch zwei, aber bin vielleicht vom letzten Jahrtausend. Ich bin ja auch schon im letzten Jahrtausend geboren, da gab es das alles noch nicht. Aber inzwischen sind wir ja schon viel weiter, in Anführungsstrichen. Ja, man muss manches auch mit Humor tragen, sonst könnte man verzweifeln. Jedenfalls, liebe Geschwister, seit dem 1. Dezember 2009 spätestens haben wir das wiedererstandene Römische Reich. Und nun ist es ja so, dass hier die Vielfalt und die Toleranz und die Antidiskriminierung betont wird. Aber sobald ein Christ etwas sagt von der Bibel her, zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt persönlich wiedergeboren ist oder nicht, aber jedenfalls christliche Werte vertreten noch manche Präsidenten in Polen, in Ungarn und in einzelnen anderen Ländern, so wie jetzt in Ungarn der jetzige Präsident, der sagt, wir machen das nicht mit, wir wollen unsere Kinder schützen vor der Indoktrination durch diese Gender-Ideologie, in den Schulbüchern und so weiter soll das nicht stehen, dann wird er verurteilt, das sei nicht wertekonform mit den Werten der EU. Und da sehe ich jetzt die Intoleranz der sogenannten Toleranten. Ich habe auch immer die schlimmsten Erfahrungen gemacht mit den Scheinliberalen, etwa in den Kirchen, die bibeltreue Leute konsequent versuchen auszudrängen. Ist das wirklich die Toleranz, die die Vielfalt erlaubt? Nein, nur wenn ihre Werte hochgehoben werden, aber nicht wenn biblische Werte, zum Beispiel die Ablehnung dieses ganzen Gender-Programms, betont werden. Dann ist man plötzlich sehr intolerant. Versteht ihr den Unterschied? Also Toleranz nur da, wo man sowieso die eigenen Werte dann schon vertreten sind. Aber nicht da, wo jemand sagt, nein, aber in der Bibel steht es anders geschrieben. Oh, das ist dann gefährlich. Die Leute, die werden irgendwann auch verfolgt. Gestern hat auch der Bruder Graser gesagt, wehe denen, die Gutes Böse und Böses gut nennen. Es wird verdreht ins Gegenteil. Was vor 50 Jahren noch strafbar war, das ist heute das, was hochgehoben wird und umgekehrt. Haben sich jetzt unsere Großväter geirrt nach dem Zweiten Weltkrieg oder irren wir uns heute, beziehungsweise die Politik machen und die Medien dominieren und die Gerichte und die Schulen und Universitäten und so weiter. Ja, es ist eine schwere Zeit, aber Gott sei Dank, der Herr Jesus ist Sieger, er sitzt im Regiment und dieses kleine Horn ist der Antichrist. Der Antichrist, es kommt als kleines Horn und wächst dann, wird immer einflussreicher, führt lästerliche Reden. Und guck mal, wie der Adolf Hitler zum Beispiel aufgestiegen ist, als Musterfall eines Antichristen. Er fiel klein an als Kunstmaler. Er war Gefreiter, erhielt allerdings das Eiserne Kreuz. Und später trat er ein als eines der ersten Mitglieder in die Deutsche Arbeiterpartei und hat als brillanter Redner, der wahrscheinlich inspiriert war von dämonischen Mächten, diese Partei von Blüte zu Blüte geführt. Er war wirklich ein medial veranlagter Mensch, der wahrscheinlich auch mit der Theosophischen Gesellschaft einer Blavatsky Kontakt hatte, denn diese ganze Rassenlehre findet sich schon bei Blavatsky. ja, Theosophie, aus der übrigens die Anthroposophie hervorging. Auch bei Rudolf Steiner wird geredet von Ariern und Lemuriern und so weiter. Ja, Goetheanum in Dornach, ich habe ja darüber meine Doktorarbeit geschrieben. Da haben wir überall diese Rassenlehre. Und jedenfalls, ich will jetzt Steiner nicht auf eine Stufe mit Hitler stellen, aber es sind ähnliche Wurzeln aus dem Okkultismus bei vielen okkulten Richtungen. Und auch die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei war eine hochokkulte Bewegung und deshalb gegen die Juden, gegen Jesus Christus, gegen die Wiederkunft Jesu in Israel. Nach den Juden haben sie ja auch schon dann die Christen verfolgt. Und er ist klein aufgestiegen, wie so ein kleines Horn, und dann hat er versucht, die ganze Welt zu beherrschen. Und wenn der Antichrist kommt, er wird auch vielleicht erstmal so klein, irgendwo unscheinbar herauswachsen und dann sich an die Spitze dieses neuen römischen Reiches setzen. Denn das Reich ist ja schon weitgehend da, es fehlt nur noch der Führer. Aber wir hoffen, dass der noch lange nicht kommt, damit wir noch Glaubensfreiheit und Missionsfreiheit haben. Aber wichtig ist, dass wir bereit sind, dem Herrn zu begegnen und uns auch freuen dürfen, wenn er uns zu sich nimmt, unser Herr Jesus Christus. Sogar der Papst Benedikt XVI., der deutsche ehemalige Kardinal Josef Ratzinger, mein früherer Doktorvater Peter Beierhaus war ja gut befreundet mit dem, daher kenne ich den ein bisschen. Dieser Ratzinger, das war ja noch etwas konservativerer Papst, der lebt übrigens immer noch, ist aber nicht mehr Papst, interessanterweise, kein Zufall. Jedenfalls, dieser Ratzinger hat von der Diktatur des Relativismus gesprochen. Eine Diktatur des Relativismus, dass alle Werte relativiert werden, eingeebnet, vor allem die christlichen Werte, und dann führt man eine Diktatur auf, neuer Art, mit dieser angeblichen Vielfalt, wo alles geduldet wird, außer Jesus Christus als der einzige Weg zum Vater, Johannes 14, Vers 6. Und das ist genau der Punkt, der Endkampf, Jesus Christus oder der Antichrist. Jesus als der einzige Weg zum Vater oder der Antichrist, der die große Weltverbrüderungsideologie aufrichtet. Alle Menschen werden Brüder, wo der sanfter Flügel weilt, die Europahymne, ja, nach Schillers Ode an die Freude, vertont in Beethovens 9. Sinfonie. Das ist ja die Europahymne geworden, freimaurisch inspiriert. Aber das ist nicht die biblische Wahrheit, Christus allein. Aber nun ist wunderbar, und da möchte ich auch langsam zum Ende kommen, dass der Sieger, der Menschensohn Jesus Christus ist. Und deshalb möchte ich diese herrlichen Verse noch mit uns betrachten. In Daniel 7, die habe ich ja vorhin ausgelassen, ab Vers 13, wo wir wirklich einen Einblick bekommen, schon im Alten Testament, in die Welt Gottes. Was eigentlich, sage ich mal, oben geschieht. Nicht hier auf der Erde, sondern wirklich oben beim Herrn. Daniel 7, ab Vers 13. Lesen wir schon mal ab Vers 12. Da heißt, auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen. Die behalten die Herrschaft nicht, diese Bestien. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Gott lässt es zu, aber nur eine bestimmte Zeit, um zu prüfen, wer ihm die Treue hält, inmitten all dieser Verführungen und Verwirrungen. Und ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Der Hochbetagte ist eine Umschreibung für Gott, der ewig ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der über aller Zeit steht. Und der Sohn des Menschen, das ist ja die Selbsttitulierung unseres Herrn Jesus, die er immer wieder verwendet hat. Ich bin der Menschensohn. Und wer die Bibel kannte, gerade Daniel, es war ja 550 Jahre vorher offenbart worden, der wusste, er meint damit jetzt nicht nur, dass er der Sohn der Maria ist, also Mensch, sondern dass er der kommende Weltenrichter ist, der Sieger, der Messias. Das haben sie sehr wohl verstanden, die Bibel kannten. Und Menschensohn heißt in dem Sinn dann auch Gottes Sohn. Das war ganz klar für jeden Juden, der die Bibel kannte. Und er wurde gebracht zu seinem Vater und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Also es ist ein prophetisches Futur. Ja, das wird sich in der Zukunft erfüllen, wenn der Jesus gemäß Offenbarung 19 als Sieger auf dem weißen Pferd kommt. Ich bin überzeugt, dass hier Christus dann ist, Offenbarung 19, während in Offenbarung 5 dieser Reiter auf dem weißen Pferd, der die Gerichte auslöst, das dürfte eher die Nachahmung sein durch den Antichristen, weil es die gleiche Abfolge ist wie in Matthäus 24, wo erst einmal die falschen Christusse kommen, dann die Kriege, die Erdbeben und so weiter. Das nur nebenbei bemerkt. Aber Offenbarung 19, dann Christus als Sieger auf dem weißen Pferd, der bei der Schlacht von Harmageddon alle Feinde, ja, besiegt Und die werden in den Feuerpool geworfen. Die werden nicht vernichtet. Muss genau aufpassen, wie man es ausdrückt. Wir haben keine Vernichtungslehre oder Annihilationslehre in der Bibel, sondern die werden besiegt und ewig gequält von Ewigkeit zu Ewigkeit, also ohne Ende. Wenn es heißt von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Äon zu Äon, dann ist es endlos immer gemeint, wo diese Formulierung steht. Ja, und also ihm, Christus, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Zunächst mal im tausendjährigen Friedensreich und dann auch im himmlischen Jerusalem. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, wird ausdrücklich betont, nicht vergeht. Denn das Begriff Aion an sich kann auch Zeitalter heißen, aber wenn dabei steht, die nicht vergeht, dann heißt es, es ist nicht nur ein Zeitalter, sondern die absolute Unendlichkeit und Ewigkeit. Die Bibel ist so klar in sich, wenn da nochmal Signalbegriffe dabei sind, die das nochmal verstärken, dann wird deutlich, es ist ewig. So auch bei der Stelle, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlöscht. Da wird ausdrücklich gesagt, dass die Hölle kein Ende hat. Sonst wird es nicht nochmal extra betont. Also ganz klar, wenn man den Kontext beachtet, dann erklärt sich das von selber. Braucht man gar nicht viel diskutieren. Ja, und sie dienten ihm, alle Völker, Stämme und Sprachen, in diesem herrlichen Reich des Messias. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Nochmal betont. Und deshalb, liebe Geschwister, wir sind jetzt zwar in schwerer Zeit, wir wissen auch nicht, wie lange noch alles dauert. Vielleicht schenkt Gott nachher mal Erleichterungen, nochmal Gnadenzeit. Immer noch haben wir die Glaubensfreiheit, auf die Straße zu gehen. Auch morgen ist wieder ein Missionseinsatz in Pforzheim geplant. Der Bruder wird hinfahren, wer mit ihm fahren möchte, kann gern mitgehen. Also es ist immer sehr gesegnet, wenn wir diese Einsätze machen. Ich wollte einfach mal sagen, du hast noch Platz im Auto. Also deshalb nutzen wir noch die Gnadenzeit. Lassen wir die Köpfe nicht sinken, gehen wir umso mehr noch hinaus auf die Straße und sagen die frohe Botschaft weiter den verlorenen Menschen. Ihr seht ja, wer mich kennt, ich bin ein fröhlicher Christ. Und ich freue mich deshalb, weil ich weiß, der Herr Jesus ist Sieger. Der Satan führt Rückzugsgefechte. Auch diese ganzen antichristlichen Politikprogramme, die jetzt laufen, können nicht wirklich zum Ziel führen. Der Herr Jesus wird mit dem Hauch seines Mundes alles das wegtun, was sich gegen ihn stellt. Es ist lächerlich, wenn Menschen gegen Gott aufbegehren. Wir haben es gestern gehört, der Bruder hat ausgelegt, Psalm 2, der Herr lacht über sie. Was wollen diese kleinen Menschen, Staubkörner, auch Regierungshäupter gegen den allmächtigen Gott machen? Wir stehen auf jeden Fall auf der Seite des Siegers. Vielleicht muss ich es doch erwähnen, vor ein paar Tagen konnte ich noch mein zweites Andachtsbuch abschließen und da habe ich den Titel gegeben, gerade in dieser Zeit, Jesus Christus ist Sieger. Das ist wichtig für diese Andachten in der Endzeit, dass wir diese Stärkung haben unter dem Vorzeichen, Jesus Christus ist Sieger. Das ist das Motto. Und von daher sind wir fröhlich und getrost. Die können noch so viele Great Resets machen mit menschlichen Mitteln. Es wird immer nur vorläufig sein. Natürlich wollen sie auch vordergründig Gutes. Ich will jetzt hier nicht alles madig reden. Aber wenn man Jesus ausschließt als den einzigen Herrn und Retter und hier die ganzen Religionen vermischt, und die Wahrheit relativiert und die Bibel als veraltetes Relikt aus der Vorzeit irgendwie abwertet, dann kann kein Segen drauf liegen.
Nichts Gutes
kann daraus kommen. Würden die Menschen aber umkehren zu Gott, würden sie auch die Corona-Pandemie als Chance zur Umkehr, zur Buße sehen, auch die Politiker, so wie damals in Ninive, wären unsere Städte nur wie Ninive, so habe ich ein Büchlein auch genannt. Das ist wie beim Propheten Jona. Das ist ganz wichtig, dass wir so auch immer wieder appellieren an die Kanzlerin, jetzige und zukünftige, kehrt doch um zum lebendigen Gott, beugt euch vor ihm und auch jeder Einzelne von uns, dass wir über unsere Sünden Buße tun. Und wissen, der Herr Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um uns reinzuwaschen von aller Sündenbefleckung. Ihm wollen wir die Ehre geben, ihn wollen wir loben und das wollen wir auch jetzt im Gebet tun. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, ich bete noch mit uns. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass dein Wort es uns alles vorausgesagt hat, was wir auch jetzt erleben in dieser schweren Zeit. Und es kann noch schlimmer werden, aber du kannst auch Linderung schenken. Aber vor allem bitten wir dich, dass du uns festmachst im Glauben, dass wir nicht schwach und wankend werden, sondern umso mehr uns freuen und die Häupter erheben, weil wir wissen, dass du kommst in Macht und Herrlichkeit. Dass alle Weltreiche, auch dieses wiedererstandene Römische Reich, vergehen werden. Dass du diese Tiere besiegt hast und vor allem auch den Antichristen nur die Zeit bestimmt hast, diese 3,5 Zeiten, wo er sich austoben darf und dann ist es vorbei, Herr. Bewahre uns in dir, dass wir immer bei dir sind und auch bei der Entrückung dabei sein dürfen, wenn du uns rufst, Herr, so danken wir dir und loben deinen heiligen Namen. Amen. Amen.